Herzgeflüster, der Podcast vom Portal Gut zum Herz. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode zum Thema Gesundheit mitgestalten. Wir haben heute wieder einen spannenden Gesprächspartner und ich habe hier bei mir den Udo Schauder. Udo Schauder gehört zum Impuls-Thinktank Herz-Kreislauf e.V., sitzt in Berlin und wir haben heute eine halbe, dreiviertel Stunde ein ganz spannendes Gespräch vor uns. Was macht dieser Thinktank? Was sind die Ziele und um was geht's? Herr Schauder, schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Schauder, ich muss gleich vorweg schicken, wir sind tatsächlich auch Mitglied in dem Thinktank, sehr spannend, und haben auch in der vorletzten Woche das Ganze in Berlin direkt und vor Ort hautnah miterleben dürfen. Wir waren bei einer Arbeitssitzung dabei. Am Ende war es die Jahresendveranstaltung. Ich schicke es mal gleich vorweg. Wir werden also auch den Link zu diesem Bericht hier in die Beschreibung von dem Podcast mit reinpacken. An der Stelle, Herr Schauder, einfach mal mit Ihnen einzusteigen. Wer sind Sie und warum machen Sie das?
Ja, warum mache ich das? Ich habe vor vielen Jahren, bevor ich mein Arbeitsleben dann richtig begonnen habe, Medizin studiert, hat mich dann aber nicht in die Medizin bewegt, sondern bin in die Pharmaindustrie gegangen, war viele, viele Jahre bei einem ganz kleinen Unternehmen. Dieses kleine Unternehmen ist heute riesengroß und heißt Sanofi. Und war zuständig für einen Bereich, der sich Public Affairs nennt und dort für den Bereich Diabetes und Kardiovaskular. Und im Zuge dieser Tätigkeit war ich natürlich auch auf vielen Kongressen und dort tritt auch die Weltgesundheitsorganisation auf und beklagt immer den Zustand, dass die Todesursache Nummer 1 weltweit eigentlich nicht in den Griff zu kriegen ist. Und dann sieht man auf den Kongressen etwas, was man so im täglichen Leben eigentlich nicht sieht, nämlich, dass sich die unterschiedlichen Fachrichtungen plötzlich in den Armen liegen und sagen, ja, das wissen wir doch und das machen wir doch auch gemeinsam. Und als Deutscher fragt man sich natürlich, ja, warum liegen wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, eigentlich immer in den Auswertungen irgendwo im Mittelfeld. Und das schon seit vielen, vielen Jahren. Und so bin ich neugierig geworden und habe mir mal angeguckt, was die WHO dazu denn schon so geschrieben hat. Und dann ist mir aufgefallen, die haben schon 1986 eine Ottawa-Charta publiziert, in der relativ klar beschrieben wird, wer eigentlich mit wem zusammenarbeiten müsste und was man machen könnte, um das Ziel, nämlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zu reduzieren. Gut, das fand ich weiter spannend und habe gesagt, eigentlich müsste man was tun. Das ist eine Verpflichtung, wenn man in dem Bereich tätig ist, dass man dann auch etwas tun muss. Und ja, dann ist das natürlich mehr oder weniger so eine, wie ich mal sage, spinnerte Idee gewesen, die man alleine nicht umsetzen kann. Ergo habe ich mir überlegt, wie kann man das machen und für das Wie braucht man immer meistens Geld und wo kommt das dann her? Ja, dann habe ich das gemacht, was am naheliegsten ist, wenn man in der Industrie arbeitet. Ich habe Kollegen aus der Industrie gesucht, die auch genau wie ich im politischen Umfeld tätig waren. Das hat den ganz einfachen Vorteil, dass diese Kollegen zwar inhaltlich über Dinge sprechen können, aber nie über Produkte. Und insofern habe ich gesagt, meine Idee ist, wir brauchen eine Aufklärungsplattform zum Thema Herz-Kreislauf in Deutschland. Und diese Plattform muss anders aussehen als das, was wir so kennen. Normalerweise kennen wir, dass sich Wissenschaftler miteinander unterhalten, Wissenschaft und Politik, Wissenschaft und Industrie. Aber Der einzelne Bürger, der Patient ist meistens außen vor und bekommt irgendetwas vorgesetzt. Und so haben wir überlegt, wir müssten eine gesamtgesellschaftliche Initiative gründen und haben dann, blauäugig wie wir waren, uns überlegt, das schaffen wir nicht alleine, wir brauchen eine Agentur. Dann haben wir eine Agentur gepitcht und sind mit der Frage gestartet, ob so ein Think Tank in Deutschland überhaupt zielführend ist. Haben dazu Menschen aus der Gesundheitswirtschaft angeschrieben, bekamen relativ hohe Rücklaufquoten und auch eine positive Antwort. Und so haben wir den Mut zusammengerissen und sind gestartet. Und natürlich kam sofort die Frage, was hat die Industrie hier zu suchen? Und das war natürlich ganz praktisch, weil die WHO, nämlich in dieser Ottawa-Charta, ja auch die Zusammenarbeit und genau die Zusammenarbeit aller Beteiligten in den Mittelpunkt gestellt hat. Und ja, so sind wir mal gestartet. Und als es dann darum ging, was wollen wir denn eigentlich? Und plötzlich die Industrie still war und alle anderen Beteiligten, die da saßen, etwas sagen sollten, kriegte man mit, das scheint hier doch was anderes zu sein. Ja, das war im Jahre 2017, als wir angefangen haben. Und damals waren also sowohl Ärztevertreter aus dem Bereich Diabetologie, aus dem Bereich Kardiologie, es war Apothekerschaft dabei, es war Patientenorganisationen dabei, wie die Starkanfallhilfe. Es waren schon einzelne Patientenvertreter dabei. Und so sind wir ganz langsam dem Ziel näher gekommen, was verstehen wir denn unter der Todesursache Nummer eins? Das lässt sich ja so leicht sagen, aber was ist das denn wirklich? Und in dem Kreis, in dem wir da 2017 zusammensaßen, haben wir überlegt und aus der Ärzteseite kam natürlich sofort das metabolische Syndrom. Ganz einfach. Ja, das metabolische Syndrom. Damit weiß natürlich jeder sofort, was anzufangen.
Ich schon. Tatsächlich.
Aber ich habe dann damals gefragt, wenn wir jetzt auf die Straße gehen würden und wir würden Menschen fragen, was sie darunter verstehen, und den Zusammenhang dann noch zur Todesursache Nummer eins, ich glaube, das wird schwierig. Das haben wir dann auch alle konstatiert und so sind wir gesagt, wir müssen das Rad ja nicht neu erfinden, denn was ist denn das metabolische Syndrom? Und dann haben wir gesagt, wir subsumieren erstmal alle Herzerkrankungen. Damit haben wir schon mal einen ganz großen Batzen geschaffen. Natürlich gehört Diabetes mit seinen Ausprägungen dazu. Natürlich gehört der Bluthochdruck dazu. Und dann natürlich gehören Fettstoffwechselstörungen dazu. Und wir haben damals auch gesagt, auch Adipositas gehört dazu. So, und jetzt haben wir den ersten Unterschied gemacht. Wir haben gesagt, in Deutschland sind wir es gewohnt, für diese jetzt fünf Bereiche, die ich genannt habe, zu fünf Fachärzten zu gehen. Wir ziehen jetzt mal um diese fünf Bereiche einen Kreis und sagen, diese Indikation bitte nicht singulär betrachten, sondern holistisch. Das eine bedingt das andere. Und so sind wir quasi gestartet, haben das für uns dann bezeichnet als das tödliche Quintett und haben dann ein halbes Jahr später das erste Mal ein Gespräch gemeinsam mit der Politik gehabt, weil das ist unser Ziel, gesamtgesellschaftlich keinen wissenschaftlichen Think Tank, sondern einen politischen Think Tank. Wie kriegen wir dieses wichtige Thema in die Politik hinein und zwar verständlich in die Politik hinein, so dass wir da an diesem Ereignis arbeiten können. Ja, das waren die Startphasen und wir haben auch bei der Politik damals sehr schnell erfahren, das Interesse dafür ist da, aber natürlich auch die Wahrnehmung, da kann ich selber was mich ins bessere Licht stellen.
Als Politiker.
Als Politiker.
Okay. Gut, ich meine, ist denn Ihr Job, ne? Also
Das, genau. Dann haben wir uns natürlich gefragt, wie kriegen wir das hin? Weil wir sind damals noch kein Verein gewesen. Wir waren eine lose Gruppierung. Da gab die Industrie damals die Anschubfinanzierung, damit man eben auch die Agentur bezahlen kann. Und eins war von vornherein klar, das wurde uns auch gesagt, das macht eigentlich nur Sinn, wenn man es schafft, ein juristisches Konstrukt zu bekommen. Sprich, entweder eine Stiftung zu gründen oder unter das Dach einer Stiftung zu kommen oder einen Verein zu gründen. Ja, und wie es der Zufall manchmal will, also die ersten Dinge von uns wurden wahrgenommen und wir bekamen Post von einer relativ großen Fachstiftung, die den Kontakt suchte und sagte, wir machen eigentlich ganz ähnliche Sachen, lassen Sie uns doch zusammenkommen. Das haben wir dann auch sehr gerne angenommen und haben es probiert, hat dann leider nicht geklappt am Ende des Tages und wir haben uns dann entschieden, wir gründen einen Verein und so sind wir dann mit der Vereinsgründung ein eingetragener Verein ohne Gemeinnützigkeit.
Spannend. So ein bisschen zum Einsortieren für die Zuhörer. Think Tank, Denkfabrik, tatsächlich, wenn man so ein bisschen auch mal für die Zuhörer mal so ein bisschen zusammenfasst, versteht man darunter ja eine Zusammenkunft von Menschen, die sich zu einem Thema viel zu sagen haben und auch in die Öffentlichkeit viel zu tragen haben. Dass wir ein bisschen ein Bild von dem Think Tank bekommen. Ich möchte es aus Ihren Worten hören, oder aus Ihrem Mund hören, weil ich war ja vergangene Woche dabei, aber Sie können sicherlich noch mal besser umschreiben, dass sich die Zuhörer so ein bisschen das vorstellen können. Es sind Ärzte dabei, es sind Vertreter aus der Industrie dabei, wir als Gut zum Herz, Patientenorganisation, wenn wir uns jetzt mal so nennen, sind auch dabei. Umschreiben Sie doch mal so ein bisschen das Portfolio, wer sich da in diesem Think Tank trifft.
Ja, also wie gesagt, unser Wunsch ist es gesamtgesellschaftlich. Also wir schließen niemanden aus, der Interesse hat, das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen in die politische Welt zu bringen. Wir arbeiten unterjährig immer an einer Lebenswelt, die wir herausnehmen. Also sei es das Thema Familie, sei es Arbeit. Sei es gesunde Kommune, immer unter dem Aspekt Herz-Kreislauf-Erkrankung. Und da ist es eben wichtig, dass wir die unterschiedlichsten Sichtpunkte haben. Das soll uns ja auch unterscheiden von dem, was die üblichen Vertreter machen. Und das ist, glaube ich, das Spannende, wenn plötzlich Fachexperten auf Laienexperten treffen. Weil da ganz unterschiedliche, ja, ich sag mal, Beweggründe auch kommen. Und es kommt auch in den Sitzungen, und Sie haben das auch erlebt, wenn dann der Mediziner sagt, es ist so und so. Und plötzlich kommt der Betroffene und sagt, da muss ich aber jetzt mal sagen, das habe ich ganz anders für mich wahrgenommen. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Und wir wollen es ja verständlich machen für Dritte, nämlich für die Politik. Die Politik muss verstehen, dass dieses Thema ein extrem wichtiges Thema ist. Und ich sage mal, es ist nicht nur ein Thema, was von der Ethik her sehr wichtig ist. Wir können das Thema auch ein bisschen breiter ansehen. Und dann haben wir plötzlich den Punkt, dass wir das als Wirtschaftsfaktor sehen. Und dann stellen wir fest, dass dieses Erkrankungsbild, Herz-Kreislauf-Erkrankung, zu den höchsten Ausgaben in unserem Gesundheitssystem führt.
Ist ein teurer Spaß, um es mal so kurz.
Einfach gesagt, ein teurer Spaß. Aber muss das so sein? Haben wir Möglichkeiten, Dinge zu verändern, und müssen diese Dinge immer gigantisch viel Geld kosten? Also, wir
Das
haben.
ist aber ganz kurz da unterbrochen, weil es ist halt auch manchmal sehr spannend, das so ein bisschen plastisch zu bekommen. Sie haben ganz am Anfang erwähnt, dass sie dann auch Kontakt zur WHO hatten. Und vorletzte Woche in Berlin war das auch tatsächlich ein toller Vortrag von einer Vertreterin von der WHO, wo es um den Risikofaktor Rauchen ging. Und da beispielsweise manchmal sich auch solche Bilder in den Kopf zu pflanzen. Sie sagte, würde man tatsächlich in Deutschland auf eine Packung Zigaretten alles umrechnen, was dieser Risikofaktor am Ende kostet, müsste eine Packung Zigaretten 23 € kosten. Also sowas ich einfach mal zu verdeutlichen, das finde ich so spannend auch. Und wenn dann solche Impulse über so ein Think Tank kommen, auch übertragen, weil das ist das, was ja wirklich nochmal zu dem Thema teurer Spaß ja wirklich verfängt.
Absolut. Und ich sage mal, wir arbeiten natürlich an vielen Dingen, und das große Thema Prävention, ja. Und wir können mit Prävention, und jetzt gehe ich noch in die alte Aufteilung, also wir können von Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention sprechen. Mit Primärprävention werde ich nicht alles schaffen. Das ist vollkommen klar. Und wir haben, glaube ich, wir sind ein hochentwickeltes Land mit vielen Möglichkeiten. Was machen wir mit den Menschen, die heute schon Chroniker sind? Ja, die müssen auch gut versorgt werden. Diese Möglichkeiten haben wir in der Sekundärprävention. Und da ein Verständnis für zu bringen, was kann man wirklich machen? Und es sind ja manchmal Dinge, und das ist eigentlich schade, dass man in vielen Dingen auch zurückgucken muss. Wenn wir an, wir wissen alle, dass Bewegung wichtig ist. Wir wissen alle, dass Ernährung wichtig ist. Jetzt sollen wir aber nicht mit dem Zeigefinger dahin gehen, sondern einfach nur jeden fragen, was kann ich für mich selber dazu beitragen? Also so ein bisschen Eigenverantwortung, die man im täglichen Leben ohne den erhobenen Zeigefinger machen kann. Kann ich es nicht schaffen, ein paar Schritte mehr zu gehen? Oder dieses schöne Wort Nudging, muss ich die Rolltreppe nehmen? Oder kann ich mal versuchen, vielleicht zumindest ein Stockwerk mal die Treppenstufen zu nehmen? Das ist etwas, was ich, das kann ich nicht verordnen. Das kann ich aber bei mir selbst machen. Ich muss selbst verstehen, warum bedingt das eine das andere? Und will ich das, dass ich so ende, oder kann es auch anders ausgehen? Wir haben auch genetische Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Vollkommen klar. Aber ich glaube, jeder kann einen kleinen Teil dazu beitragen, es anders zu machen. Und das versuchen wir einfach in die Gespräche zu bringen, indem wir eben das in den Lebenswelten auch aufzeigen. Und ich bringe ein ganz einfaches und simples Beispiel. In den 70er Jahren, also das ist schon, müssen wir schon weit zurückgucken. Wir sind im letzten Jahrhundert. Da gab es eine Bewegung, und diese Bewegung wurde von Kindern bis zum Großvater und Großmutter mit, glaube ich, großer Freude angenommen. Das war die Trimm-dich-Bewegung. Ja, da hat niemand gesagt, du musst. Und da stand man vielleicht erst mal drumherum, während die Kinder drüber gehopft sind, und dann hat man irgendwann mitgemacht. Das sind so Dinge, die man simpel umsetzen kann, ohne dass dafür jetzt ein Zeigefinger erhoben werden muss. Und sie müssen da sein. Sie müssen irgendwo im Raum stehen, und dann kann man sie nutzen, und als ein Beispiel.
Absolut. Und da muss man auch tatsächlich dann tatsächlich sagen, dass wenn man es jetzt aus den 70ern ins Heute überträgt, helfen in dem Fall zum Beispiel auch oftmals eben Smartwatches, ja, tatsächlich.
Definitiv. Und ich sag mal, niemand würde es heute mehr Trimm-dich-Fahrt nennen. Also ich glaube, damit kann man nie, jemanden nicht aus der Ecke hervorholen. Also man muss es natürlich ein bisschen frischer machen, man muss es zeitgemäß machen. Und natürlich sind die Wearables eine wahnsinnige Hilfe, solche Dinge dann auch messbar zu machen, zu zeigen, guck mal, hier habe ich was geschafft. Und ich sag mal, die meisten Menschen besitzen ein Handy und auf diesem Handy sind in aller Regel irgendwelche Schrittzähler drauf. Und das wäre doch fantastisch, wenn jemand, der feststellt, ich habe da eigentlich gar nichts groß vorzuweisen, also ich komme über die 1000 Schritte nicht hinaus, wenn der plötzlich anfängt, 1500, 2000 und das aufzubauen, von sich heraus, seine Ziele, weil er verstanden hat, es geht mir besser. Ja, und ich senke damit mein Risiko. Also das Verständnis für die Dinge muss da sein und das muss auch eben so simpel und einfach wie möglich in die Politik getragen werden, damit sie auch Maßnahmen ergreifen kann, um diese Dinge umzusetzen. Was wir in den kurzen Jahren, die es den Think Tank ja erst gibt, wirklich geschafft haben. Wir haben in gewissen Kreisen der Politik eine gewisse Aufmerksamkeit erreicht. Und wir sprechen mit den großen demokratischen Parteien. Die kommen zu uns, die arbeiten in Arbeitssitzungen auch mit und kommen zu den parlamentarischen Frühstücken, wo wir Teilbereiche unseres Vorgehens unterjährig vorstellen und bekommen Tipps, wie man es vielleicht besser formulieren kann oder worauf man Rücksicht nehmen muss und sagen, und auch das, die politische Welt ist ja nicht die Welt, in der wir uns normalerweise bewegen. Und auch da muss man Verständnis für aufbauen, warum geht etwas nicht, wo wir doch alle sagen, ist doch so einfach, man muss doch nur so und so. Da gibt es auch Gründe und die muss man kennen. Und dann ist der Austausch miteinander, glaube ich, sehr zielführend, um einen Schritt weiterzukommen. Also, unser Ziel ist einfach wirklich gesamtgesellschaftlich da zu sein. Und das Thema Gesundheit trägt ja in jeden Bereich hinein. Es ist ja nicht nur, ich sage mal, von der Politik gesehen in einem Bereich, sondern es ist genauso ein Faktor, der in der Arbeitswelt eine Rolle spielt, der, wenn er in der Arbeitswelt eine Rolle spielt, logischerweise auch in der Finanzpolitik dann, also in der Wirtschaft eine Rolle spielt, der mit Wissen zu tun hat. Wissen ist bei uns verheimatet in den Kultusministerien. Also es ist sehr, sehr breit gefächert und es hat eben nichts nur mit einem Bereich zu tun, sondern wir müssen es breiter denken. Und wir müssen sehen, was ist machbar, wo profitiert wer davon. Und dann kann man das Thema sicherlich gemeinsam angehen. Und das ist wieder das, was eben schon vor vielen, vielen Jahren niedergeschrieben wurde und was wir eigentlich nicht umgesetzt haben. Warum haben wir es nicht umgesetzt? Weil wir Vorbehalte haben, sei es der eine weiß doch gar nicht, worum es geht, oder das ist, die haben doch nur das und das Ziel. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwelche Ziele und das ist auch gut so. Aber wenn wir uns vornehmen, gemeinsam ein Thema zu bearbeiten, dann können wir uns gegenseitig stützen und gegenseitig profitieren, um da voranzukommen. Und deswegen wäre es meine Aufforderung, dass wir aus ganz anderen Industriezweigen, Gruppierung noch weitere Mitstreiter bekommen und natürlich dafür haben wir jetzt eine Vereinsstruktur und in einem Verein Mitglied zu sein, heißt natürlich auch einen Obolus zu leisten. der ist für ein Unternehmen größer als für eine Einzelperson. Aber auch das ist niedergeschrieben. Ich könnte im größten Unternehmen der Welt arbeiten. Wenn ich Mitglied im Think Tank bin, habe ich genauso in diesem Unternehmen nur eine Stimme, wie ich als Einzelperson auch habe. Also das Geld spielt hier keine Rolle, sondern wir wollen auf Augenhöhe miteinander arbeiten, wir wollen uns austauschen und gemeinsam etwas erreichen.
Sprechen wir mal über das schon Erreichte. Die Herangehensweise, wie ich sie jetzt von außen wahrnehme. Das ist natürlich auf der einen Seite, wie Sie es gerade schon beschrieben haben, über die einzelnen Risikofaktoren zu sprechen. Jetzt ist es über die einzelnen Risikofaktoren zu sprechen, die eine Sache. Die andere Sache ist, diese Risikofaktoren halt auch in den Lebensalltag hineinzutragen. Ihr habt vor längere Zeit eine Initiative auf den Weg gebracht, zu dem Thema dieses Herz-Kreislauf-Thema in Kommunen beispielsweise zu bringen. Sehr spannend. Im Moment gerade die aktuelle Handlungshinweise oder Handlungsempfehlungen betreffen das ganze Thema Herz-Kreislauf auch in Verbindung mit Psyche. Ja, auch ein Thema, was bei uns auf dem Portal sehr präsent und sehr aktuell ist. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite ganz viel Fachkompetenz durch Ärzte und durch einzelne Akteure, die mit diesem Thema zu tun haben in beruflicher Form. Wir haben auf der anderen Seite eben zum Beispiel auch uns als Patientenorganisation, aber da sind auch andere mit dabei, Selbsthilfegruppen. Und es gab in diesem abgelaufenen Jahr, wir sind ja kurz vor Weihnachten, gab es eine spannende Initiative, das gesunde Herzgesetz. Wird alles so nicht in der Form mehr kommen, wie das mal irgendwann geplant war. Aber was mich natürlich schon mal grundsätzlich gefreut hat, war die Tatsache, dass das Ganze überhaupt mal angepackt wurde. Jetzt durfte das Impuls-Think Tank in diesem Jahr, wie ich finde, einen tollen Erfolg feiern, nämlich der Think Tank wurde zur Anhörung zu diesem Gesetz mit eingeladen. Erzählen Sie doch mal davon, vor allen Dingen, das kommt ja nicht irgendwo her, sondern das ist ja schon so, dass das von politischer Seite wahrgenommen wird, was der Impuls Think Tank dafür eine Vorarbeit geleistet hat.
Ja, also wir sind natürlich als Impuls Think Tank sehr froh über Initiativen, die aus einem Ministerium kommen, die in Richtung Herz-Kreislauf-Gesundheit gehen. Und das Spannende bei dieser Anhörung war tatsächlich, wie viele Beteiligte in dieser Anhörung dabei waren, natürlich sehr dominiert von ärztlicher Seite und den vielen, vielen Untereinheiten, die es da gibt. Und da merkt man genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Die sind sich nicht immer ganz grün in Deutschland. Da sagt der eine das eine, dann ist dem anderen das nächste wichtig. Und man vergisst dabei, worum es eigentlich geht. Ja, dass wir nämlich gemeinsam Dinge hier erreichen können. Und dass wir die Partikularinteressen ein bisschen nach hinten schieben sollten. Und vielleicht wäre auch der Name nochmal dann zu überarbeiten gewesen. Aber das ist alles nebensächlich. Inhaltlich gab es natürlich auch ein paar Punkte, die wir nicht ganz so gut fanden, aber auf die wir als politischer Think Tank gesagt haben, wir werden nichts tun in dieser Richtung, weil da sind wir nicht die Experten. Wir möchten hinführen, dass mehr für Herz-Kreislauf gemacht wird. Und da ist uns vor allen Dingen der holistische Blick sehr wichtig. Den haben wir dort auch vermisst. Das haben wir auch dementsprechend angemerkt. Aber ob man nun dieses oder jenes, was da auch alles im Gesetz diskutiert wurde, gemacht wird, haben wir uns herausgehalten, weil wir gesagt haben, das kann nicht unser Ziel sein. Und wir möchten da nicht in gewisse Fahrwässer kommen, wo es dann wieder heißt, ja, aber ja, da ist doch eine ganz andere Richtung. Wir wollen wirklich das Thema gesamt stärken und wir waren nicht nur eingeladen in der Anhörung vom BMG. Es gab dann auch noch Expertenanhörungen, die aus den politischen Lagern kamen. Leider haben nicht alle stattgefunden, aufgrund der Tatsache, dass natürlich jetzt mit dem aus der Ampel die Dinge so nicht mehr umgesetzt wurden. Dementsprechend fanden diese weiteren Expertenanhörungen nicht statt, genauso wenig wie die Anhörung dann im Bundestag. Aber immerhin, man ist aufmerksam geworden, wir haben uns eingebracht und ja, Sie hatten es vorhin angesprochen, wir haben natürlich auch das Thema gesunde Kommune gehabt und auch da haben wir als Nicht-Politiker, als Normalbürger in diesem Land Vorstellungen gehabt, wo uns dann die Politik gesagt hat, ja, aber da müsst ihr natürlich schon verstehen, da gibt es unterschiedliche Ebenen, da gibt es die Form der Finanzierung und man kann es anschieben, aber es ist ganz schwierig, dieses und jenes zu machen. Also wir wissen vieles einfach nicht und deswegen ist es gut, dass man miteinander spricht, dass man Anstöße beidseitig gibt und sagt, man darf auch nicht immer sagen, das geht nicht, sondern warum funktioniert es denn hier und dort nicht? Und das ist das, was wir in unseren Handlungsempfehlungen eben auch versuchen. Und wie gesagt, wir sind keine große Organisation, sondern wir sind klein. Wir versuchen es alles mit eigenen Mitteln in selbstorganisierten Arbeitskreisen umzusetzen und suchen dann, wo gibt es denn etwas, was man machen kann und wie kriegen wir das hin? Und wir haben, wenn wir jetzt eben über ein Gesetz gesprochen haben, und ich habe schon gesagt, für mich ist es, glaube ich, ganz wichtig, und auch das hat die Politik zwar schon mehrfach gesagt, dieses schöne englische Satz, Health in all policies, klingt gut. Die Frage ist nur, wird er auch wirklich umgesetzt? Ja, und da
Oder wenn
müssen.
da wäre noch mal ganz kurz zwischengefragt. Ich würde jetzt mal ganz kurz denken, gerade noch mal bei dem Thema, das Ganze in die Kommunen zu bringen. Jetzt hat ja jeder Politiker, damit er im Bundestag in Berlin sitzt, hat ja einen Wahlkreis irgendwo vor Ort. Jetzt würde ich, war damals ja noch nicht Mitglied im Think Tank, jetzt würde ich denken, wow, da haben sich im Think Tank ein paar Leute ganz clevere Ideen gemacht, weil eigentlich ist ja das Thema, diese Geschichte in die Kommune zu tragen, müsste doch normalerweise jeder Politiker, der dann im zweiten Step an seinen eigenen Wahlkreis denkt, müsste doch sagen, nehme ich mit, habe ich ein Thema.
Ja, ich glaube, das ist richtig. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist jetzt sehr provokant, was ich sage, dass die Berliner Politik so ihr Eigenleben hat. Dass der Elfenbeinturm ist ziemlich hermetisch abgeriegelt und
Okay.
man muss manchmal daran erinnern, wo komme ich denn eigentlich her und wer hat mir meine Stimme gegeben? Und ich bringe einfach mal ein Beispiel aus dem, was wir im letzten Jahr eben in dem gesunde Kommune mit gefördert oder gefordert haben, weil es Dinge sind, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Gesundheit und Klima hat, glaube ich, sehr viel miteinander zu tun. Jetzt muss man kein Apostel der einen oder anderen Richtung sein, sondern ich glaube, wir erleben es ja gerade wirklich im eigenen Land, dass es mehr und mehr Ereignisse gibt, die es vielleicht so nicht gegeben hat. Wir wissen, dass wir demografisch älter werden, und dass wir da mehr schaffen müssen. Und ich sage mal, insofern haben wir natürlich auch gesagt, wir brauchen mehr Begrünung, wir brauchen Ruheplätze, wir brauchen öffentliche Trinkmöglichkeiten. Das gibt es in einigen Städten sehr vorbildlich. Andere haben das nicht. Die Frage ist, warum? Und die Frage ist, muss das immer die öffentliche Hand machen? Findet man vielleicht als Regionalpolitiker, als Kommunalpolitiker, aber auch als Bundespolitiker nicht Mitstreiter für ein Thema und würde Sponsoren finden, die bereit sind, etwas zu machen? Und dann sind die Mittel, die dann aus der öffentlichen Hand kommen, vielleicht deutlich schmaler als das, was man zuallererst sieht. Und das ist auch das habe ich mir sagen lassen, es ist eben nicht so einfach, mal eben eine Trinkwasseranlage zu installieren, denn die muss ja auch immer kontrolliert werden, behördlich, dass das sauber ist und, und. Also es gehören eine ganze Reihe von Dingen, die man so im ersten Augenblick überhaupt nicht bedenkt dazu. Und da muss man da auch den Politikern dann wirklich sagen, stimmt und gut, dass ihr uns darauf aufmerksam macht. Aber das heißt ja nicht, es geht nicht, sondern machen. Ja, genauso Bewegungssportangebote. Ich hatte ja schon den alten Trimpfad angesprochen. Das sind so Dinge, die man machen kann. Und Sie hatten angesprochen die moderne Zeit. Ich denke, da müssen wir auch über Dinge nachdenken, die wir Telemedizin, ja, wie kriegen wir die Versorgung in den Kommunen, die eben aufgrund der Demografie nicht mehr die Hausarztpraxen haben, die es in der Vergangenheit gab. Wie kriegen wir die Menschen gut versorgt? Und das muss ja das Ziel sein, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu minimieren. Und umgekehrt, ich hatte vorhin Bildung angesprochen, auch da brauchen wir natürlich eine engere Verzahnung von Präventionsangeboten in den Kommunen. Ja, wir brauchen eine Verankerung von, wie erlange ich Gesundheitskompetenz. Ja, und das fängt natürlich, wenn ich da von Gesundheitskompetenz spreche, wo fängt das an? Das fängt natürlich in Kindergarten und Schulen an. Das heißt, das ist wieder ein kommunales Thema der Kultusministerien. Da hat der Bund überhaupt keine Einflussmöglichkeiten, aber er kann auch darauf hinwirken, dass hier etwas getan wird.
Absolut, aber jetzt bringen wir doch mal ein Beispiel und sagen Dänemark. Dänemark hat es geschafft, die Herz-Kreislauf-Erkrankung als Todesursache Nummer eins vom ersten Platz wegzubekommen. Also tatsächlich gibt es ja Beispiele, wo es funktioniert.
Es gibt Beispiele. Dänemark ist, ja, Dänemark ist so groß, natürlich von dem Bevölkerungsanteil, wie bei uns ein Bundesland. Also mit 8 Millionen Einwohnern ist das eine etwas andere Nummer, aber nichtsdestotrotz, man kann es sich ja zum Vorbild nehmen. Und vieles in Dänemark ist komplett anders. Also ich sage mal, dort sind die Krankenakten längst bekannt, weil ich habe eine Versicherungsnummer, über die die Dinge nachlesbar sind. Also da, wo wir uns erst hin entwickeln, im nächsten Jahr mit einer elektronischen Patientenakte, die sukzessive ausgebaut werden soll, das haben die Dänen schon. Die akzeptieren das auch, die haben eine andere Einstellung zu der Gesamtthematik als wir, das ist auch ein kulturelles Anliegen, aber die Dänen, und das war ja ihr Ausgangspunkt, warum haben sie oder wie haben sie es geschafft? Die Dänen haben und Möglichkeiten oder finden Möglichkeiten als ganz normal. Die arbeiten in Ministerien mit der Industrie, und zwar nicht nur mit der Pharmaindustrie, sondern auch mit der Transportindustrie. Schifffahrt ist in Dänemark ja ein großes, die haben sogenannte Public-Private Partnerships gebildet, wo alle miteinander verzahnt an Themen arbeiten. Und dann arbeitet man gemeinsam eben an Einzelthemen und So ist eben auch ein Weißbuch für chronische Erkrankungen entstanden. Und man verzahnt die Dinge besser und anders miteinander, sodass man also wirklich sieht, und das ist der Ansatz, der uns eben noch fehlt, dieses Health in All Policies bezieht sich eben dann auch, geht in die Industrie hinein, geht in die Betriebe hinein, und da können wir von lernen. Das ist vollkommen klar.
Es geht am Ende darum, den Menschen zu erreichen. Und ich glaube, es ist ganz egal, ob ich den Menschen jetzt über seinen Arbeitsplatz, und da sprechen wir natürlich klar von betrieblichem Gesundheitsmanagement, erreiche oder ob ich den Menschen in Social Media erreiche oder wo auch immer. Es geht, glaube ich, um die einfache Message. Und wir sprechen von einem sehr komplexen Thema. Aber die Message ist, also wenn ich jetzt, ich spreche jetzt einfach von mir, ich bin jetzt abends irgendwo und auch das mache ich, zu einem Bier verabredet und man kommt auf das Thema. Und dann gibt es bei mir eigentlich, wenn mich jemand darauf anspricht, gibt es eine ganz einfache Aussage. Und zwar, wenn du Risikofaktoren hast, die zu einer Herz-Kreislauf-Erkrankung führen können, dann hast du drei Möglichkeiten. Die erste ist, du nimmst es ernst, arbeitest daran und guckst, dass das Ganze du in den Griff bekommst. Die Variante 2 ist, du lässt es laufen. So habe ich es übrigens damals gemacht. Ich habe es nicht für ernst genommen. Dann ist die Möglichkeit da, dass was passiert, wie in meinem Fall ein Herzinfarkt. Und die dritte Variante ist, du ignorierst und das ist so ein bisschen wie russisch Roulette gespielt. So, also mit anderen Worten, wenn du Risikofaktoren hast und du möchtest daran, dass es kein großes Problem gibt, wirst du so oder so daran arbeiten müssen. Besser ist es, du machst präventiv, bevor was passiert. So. Und da weiß ja eigentlich schon jeder von sich aus, was die Risikofaktoren am Ende sind. Die Leute wissen es ja. Ja. Das Problem ist, sie machen es halt eben nicht. Das ist halt eben immer wieder das Thema. Und da ist halt die große Frage, den Einzelnen dort zu erreichen, wo er halt eben erreichbar ist. Und da finde ich die Arbeit, die der Think Tank macht, wirklich sehr wertvoll, weil halt eben zum einen an den einzelnen Themen zu arbeiten, aber am anderen Ende auch die quasi über die Politik dann in die Gesellschaft zu tragen. Und ich glaube, das ist diese gute Mischung in dem Zusammenhang.
Ja, also es ist genau die Mischung. Das ist das, was wir ja auch erreichen wollen. Wir wollen, wie gesagt, ich kann es immer wieder nur sagen, wir wollen gesamtgesellschaftlich sein. Das ist immer so ein Wort, was man ganz schnell aussprechen kann. Gesamtgesellschaftlich heißt aber auch mitmachen. Und das, was Sie beschrieben haben, warum das bei Ihnen so ist, auch das ist das, was ich sage, mit der minimalen Eigeninitiative, die ich für mich und meinen Körper, ich will jetzt kein Apostel sein und sagen, wir werden alle in zu so und so viel Prozent gesunde Körper hineingeboren. Es ist alles richtig und das wird so sein. Aber ich muss irgendwann anfangen, auch zu überlegen, wie geht mein Leben weiter? Und es ist ja auch eine Last, auch wenn sie es nicht, viele chronische Erkrankungen tun erstmal überhaupt nicht weh. Die werden ignoriert, wie Sie gesagt haben, werden nicht wahrgenommen. Ja, dann, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist und plötzlich die Dinge schmerzhaft werden, nehmen wir sie wahr. Und dann fragt man sich, warum hast du nicht vorher? Ja, und wir wollen so ein bisschen Anstoß geben und sagen, hey, hier gibt es was und vielleicht können wir als gesamtgesellschaftlicher Think Tank der Politik hier auch Anstöße geben und zu sagen, hier, macht mehr darauf aufmerksam in den und den Bereichen. Denkt nicht nur, das muss alles von dem Ministerium kommen, das hängt auch mit dem anderen Ministerium zusammen und seht diesen Zusammenhang. Ja, denn wenn wir morgen alle krank sind, dann wird sich unser Finanzminister auch nicht freuen, weil dann kriegt er nichts. Und um jetzt ganz simpel das zu sagen, also wir müssen die Verzahnung besser nutzen, die wir haben, und die müssen wir natürlich auch, ich sag mal, in den Betrieben nutzen, indem auch dort Menschen einfach mal auf Missstände aufmerksam machen. Ich habe kein gesundes Arbeitsumfeld. Ja, das ist aber eine Forderung, die kann nicht von der Politik vorgegeben werden. Die muss ich erstmal verstanden haben, dass ich es machen kann. Und auch das ist ja etwas, was wir im Think Tank, wenn wir uns miteinander austauschen, wo wir sehen, oh, ich kann zwar viel fordern, aber an der Stelle bin ich selbst mal in der Pflicht, etwas zu tun.
Absolut. Ich würde gerne noch mal dem Think Tank noch mal ein bisschen mehr ein Gesicht geben, Herr Schauder. Und zwar, wie können denn unsere Zuhörer sich so ein parlamentarisches Frühstück vorstellen?
Ja, ich sage mal, ein parlamentarisches Frühstück fängt schon mal zu einer sehr ungemütlichen Morgenstunde an, weil der parlamentarische Betrieb im Bundestag beginnt gegen 9 Uhr. Das heißt, wenn ich jetzt ein parlamentarisches Frühstück mache, muss es in der Zeit vor 9 Uhr sein. Dann brauche ich natürlich auch Parlamentarier, die bereit sind, zu einem Themenkomplex zu kommen. Also eine gewisse Neugier muss man machen. Man benötigt auch einen Schirmherrn. Wir haben uns zwischenzeitlich angewöhnt, dass wir versuchen, es in einer Landesvertretung zu machen. Die ist dann genauso wie Räumlichkeiten im Bundestag, die man nutzen kann, limitiert. Das heißt, maximal hat man 30 Plätze zur Verfügung, wobei wir sagen, natürlich ist der Politik erstmal der Vorrang gegeben, aber wir wollen auch nicht unehrlich sein an der Stelle. Also wenn sich 10 Politiker zu einem solchen Frühstück anmelden, dann ist man glücklich, wenn zwischen 5 und 7 dann kommen. Und die anderen Plätze stehen dann dem Vorstand respektive den Mitgliedern zur Verfügung. Dem Vorstand klingt jetzt so, ist nicht sonderlich groß, sondern besteht in aller Regel auch hier nur aus den beiden Vorsitzenden, da sie natürlich in die Themen einleiten und das machen. Dann haben wir häufig einen Impulsvortrag, der sowohl aus der Patientensicht kommen kann, kann auch ein Fachvortrag sein zu einem Thema, wo wir der Politik einen Anstoß mitgeben wollen. Wir hatten das in diesem Jahr einmal das Thema Herz und Psyche. Und an dem Tag war Frau Baradari von der SPD, dieser selbst Ärztin dort. Und ich glaube, dass der Mediziner jede Menge neue Impulse setzen konnte, wie Herzgesundheit und Psyche, wie eng das zusammenhängt, und hat sehr, sehr gute Beispiele bringen können, so dass wir immer wieder einen kleinen Anstoß geben. Wir versuchen es, wie gesagt, dreimal im Jahr, also dort etwas zu erreichen. Und ich sage nur, wir haben natürlich das hehre Ziel, das in die Politik zu bringen. Wir haben auch angefangen, primär natürlich die Gesundheitspolitiker zu informieren. Aber wenn ich sage, Health in all policies, kann ich nicht von der Politik etwas verlangen, was man selbst nicht tut. Also auch wir erkennen, wir müssen einfach weitergehen. Wir müssen auch die anderen Ministerien ansprechen, mehr mit einbinden. Und im Augenblick haben wir über 700 Politiker im Deutschen Bundestag sitzen. Und um einfach mal zu sagen, wie groß das Potenzial nach oben noch ist. Also es sind 42 Gesundheitspolitiker, die wir haben. Wenn von den 42, ich sag mal, es vielleicht im Augenblick 10 sind, die dem Thema jetzt schon offener dastehen und wir haben vielleicht noch 5 aus anderen Bereichen gewonnen, dann sehen Sie, wie viel Luft nach oben noch ist. Also wir müssen extrem arbeiten und das Ziel wird nicht aufhören. Wir werden dieses Thema noch lange, lange haben und werden weit daran arbeiten müssen. Und deswegen ist es so wichtig, dass mehr Menschen bereit sind, auch hier ihren Beitrag zu geben und aus ihren Erfahrungen etwas mit einzuspeisen, damit wir das wirklich da hineinbringen können. Und wir werden es als kleiner Verein nicht schaffen, dass wir in die Aktivitäten gehen, dass wir Veranstaltungen groß machen. Wir machen unsere politischen Veranstaltungen und wir machen einmal im Jahr die Übergabe der Handlungsempfehlungen, die eigentlich zwei Gedanken hat. Zum einen ein Dankeschön an die Mitglieder, zum anderen natürlich die Übergabe an die Politik. Deswegen sind wir sehr erfreut, dass wir hier normalerweise auch eine rege Beteiligung haben. Das war in diesem Jahr nicht ganz so gegeben, aus den bekannten Gründen. Ja, die Politiker sind jetzt im Wahlkampf, sind nicht in Berlin. Die Sitzungswochen sind gestrichen. Also, wenn ich hier nichts in Berlin zu suchen oder zu tun habe, dann mache ich jetzt meine Arbeit, um gewählt zu werden. Das muss man akzeptieren. Das ist auch so. Deswegen denke ich, war der Austausch trotzdem sehr gut. Und es kommen ja aus der gesamten Gesundheitsbranche Vertreter. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, dass man als Mitglied erfährt, es ist eine breite Plattform und ich kann von diesem oder jenem etwas mitnehmen. Vielleicht ergibt sich auch für mich ein geschäftlicher Ansatz daraus oder es ist einfach ein Ansatz, wo ich sage, Mensch, es ist ganz klasse. Ich habe gesehen, wie das dort funktioniert. Ich versuche das mal für mich auch in der Richtung zu machen. Also es ist eine Austauschplattform, die weiter wachsen soll und deswegen hoffen wir sehr darauf, dass wir neben Pharmaindustrie auch produzierende Industrie dazu kriegen, dass wir Menschen, noch mehr Menschen, die auch in dem Bereich Lebensmittel dabei haben, um einfach das Feld breiter zu machen und offener.
Absolut. Ich bin so ein Freund davon, aber das funktioniert in den wenigsten Fällen, komplizierte Dinge einfach zu machen. Und ich glaube, bei dem Thema Herz-Kreislauf kriegen wir das Ganze nicht einfach gemacht. Aber muss man vielleicht so ein bisschen zusammenzufassen, das ist diese Ottawa-Charta, von der Sie sprachen.
86 ist sie geschrieben.
Okay, gibt schon einige Jahre.
Ja.
Jetzt sinken aber die Zahlen nicht. Also wo ich es jetzt tatsächlich beobachte seit rund 10 Jahren und seit 10 Jahren sehe ich auch die Aktivitäten, die andere Akteure machen. Sicherlich auch, Sie sagten, Think Tank ist eine kleine Organisation. Es gibt ja auch wesentlich größere Organisationen. Und alle haben ihren Sinn und alle machen aus meiner Sichtweise eine gute Arbeit. Jetzt könnte man sagen, zumindest steigen die Zahlen nicht, ja, aber sie sinken aber auch nicht signifikant.
Ja, ich glaube, und das ist einfach ein Punkt. Wir hatten eben kurz über Dänemark gesprochen, wo wir gesagt haben, dort arbeiten die unterschiedlichsten Bereiche miteinander. In Deutschland haben wir häufig noch das Gefühl, wir nehmen uns was weg. Anstatt zu sagen, es ist sinnvoll, dass wir das gemeinsam machen. Das heißt nicht, dass es mich als eigene Organisation nicht mehr geben soll, sondern dass wir uns einfach besser vernetzen und auch hier ein Signal an Akteure senden. Das ist so groß, hier komme ich nicht mehr drum herum, etwas zu tun. Und Nochmal, warum kommen wir nicht weg? Wir sind hochtechnisiert, wir haben viele medizinische, fantastische Lösungen gefunden für unsere Menschen mit den unterschiedlichen Indikationen. Aber wir haben es noch nicht verstanden, dass diese Dinge zusammengehören. Und ich habe ja nur das eine. Ja, und ich gucke nur darauf, dass da eine Kombination ist und dass auch ein gewisses Maß an Eigenverantwortung zu nehmen ist. Wir dürfen es nicht nur delegieren. Wir sind es gewohnt, dass für uns etwas getan wird und dass aber auch wir eine Verantwortung haben, etwas zu tun. Das ist ein Lernprozess. Der wird nicht von heute auf morgen funktionieren, aber er wird mehr funktionieren, wenn wir uns besser vernetzen und wenn wir mehr miteinander sprechen.
Und vielleicht auch tatsächlich den Leuten so ein bisschen das zu erklären. Ich tue es jetzt aus meiner Perspektive, als mir das damals passiert ist. Das ist 2003 gewesen und da war wirklich meine Wahrnehmung war, ich gehe zum Arzt, der gibt mir ein paar Pillen und ich kann mein Leben schön so weiterführen wie die ganze Zeit und bin dann gesund. So, das ist halt eben genau das, was bei Herz-Kreislauf nicht funktioniert.
Das
Ja.
ist genau der Punkt, ja. Und ich sag mal, in vielen Fällen sind es genetische Dinge, die ich gar nicht verändern kann. Aber es gibt auch Faktoren drumherum. Und die muss ich aber kennen. Die Frage ist, hat mir jemand die Zeit gegeben, damit ich es verstehe? Ja, auch dafür sind Plattformen ja gegeben. Ein besseres Verständnis zu haben. Und deswegen war uns ja auch die Bildungswelt, oder die Lebensweltbildung so wichtig, zu sagen, wo fängt es an? Und wir merken ja, dass wir wirklich an der Wurzel anfangen müssen, in der Hoffnung, dass wir dann 30 Jahre später, sehen, es tut sich etwas. Ja, weil dann sind die in der Situation, wo man Ergebnisse sehen kann. Aber es ist ein großer Zeitraum, über den wir hier sprechen und wo wir jetzt handeln müssen. Ja, jeder Einzelne jetzt sofort. Und ich glaube, wir können eine Menge dazu beitragen, etwas zu machen. Es geht nur gemeinschaftlich.
Nochmal zu dieser Ottawa-Charta.
Es gibt jedes Jahr eine WHO-Charta, ja, und jedes Jahr ist das Thema Gesundheit eins der Themen, die da drin sind. Also Herz-Kreislauf, Ottawa war nur jetzt eben der Startschuss, sage ich mal.
Genau, aber da die Frage, hat sich denn da in den Jahren, wo Sie das natürlich auch verfolgen, viel geändert? Gab es da viele neue medizinische Erkenntnisse? Oder sagt man, liest du dir die von vor bald 40 Jahren durch? Ist es eigentlich immer noch das Gleiche wie das, was im Moment?
Nein, ich sag mal, das Ergebnis hat sich leider nicht großartig geändert. Also ich sag mal, ich will jetzt nicht um einzelne Zähler ringen, sondern ich sage mal, wir sind im Mittelfeld geblieben. Ja, wir haben auch kein Erkenntnisproblem. Wir wissen um die Dinge. Wir müssen es nur machen. Wir müssen es umsetzen. Das, was da steht. Und sind wir willens, das umzusetzen? Ist man bereit, mit unterschiedlichen Industriezweigen zusammen zu kooperieren? Ja? Oder sagt man, da ist ein Geschmäckle dieser und jener. Ich bin auch Industrievertreter. Ich vertrete heute ein Unternehmen, ein dänisches Unternehmen und Novo Nordisk ist mit Sicherheit in vieler Munde. Das spielt in dem Think Tank überhaupt keine Rolle. Ja, Novo Nordisk als Unternehmen ist Mitglied. Ich bin persönlich Mitglied, hat nichts mit dem Unternehmen zu tun. Und wir kämpfen gemeinsam um das Thema Herz-Kreislauf. Wie viele andere, ob das jetzt ein kleines Start-up-Unternehmen ist, ob das eine Patientenorganisation ist, wir haben eine gemeinsame Sache, an der wir ringen und an der wir arbeiten wollen. Und so wie ich es vorhin beschrieben habe, jeder, der sich einbringt, hat eine Stimme. Also das spielt überhaupt keine Rolle, woher ich komme. Wenn ich mitarbeiten möchte, und ich sage mal, natürlich, ich kann auch nicht von jedem verlangen, dass er die wichtige Ressource Zeit mit einbringt. Denn wenn ich an einem Thema arbeite, muss ich ein gewisses Zeitkontingent auch zur Verfügung stellen. Aber das wird nicht verlangt. Ja, das ist einfach, es ist wichtig, dass man zeigt, man will dabei sein, man will etwas machen und ich gebe meinen Obolus dazu. Wenn ich es in diesem Jahr nicht schaffe, dann bin ich im nächsten Mal dabei und schaffe etwas. Aber es ist wichtig, dass solche Dinge weiter wachsen und weiter vorankommen.
Genau, und da würde ich auch an der Stelle, glaube ich, noch mal gerne meine eigene Sichtweise in das mit einbringen, was ich da vor 2 Wochen in Berlin erlebt habe. Tatsächlich eine sehr angenehme, sich gegenseitig zuhörende und wertschätzende Runde. Das ist zum Beispiel was ich oftmals in solchen Netzwerkformaten erlebe. Dass dann tatsächlich es immer sehr stark in eine Richtung geht. Aber das war an diesem Donnerstag, Ende November, war das wirklich für mich eine Runde, wo einfach sich zugehört wurde. Und das ist halt tatsächlich sehr wichtig, weil so kann halt jeder seine Sichtweise mit hineinbringen. Herr Schauder, wir haben kurz vor Weihnachten und irgendwann steht das neue Jahr vor der Tür. Wenn Sie sich für 2025 in Bezug auf den Think Tank was wünschen dürften, formulieren Sie sich doch mal, was das wäre, wie 2025 der Think Tank für Sie perfekt entwickeln würde.
Ja, ich würde mir wünschen, dass wir weiter die politische Wahrnehmung, weil im nächsten Jahr haben wir ja quasi erstmal wieder die Reset-Taste gedrückt. Wir bekommen ein neues Parlament. Wir werden sicherlich viele neue Gesichter bekommen. Also das ist eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen. Das ist die Aufgabe. Aber ich würde es mir genauso wünschen, wenn der Think Tank außerhalb der Politik Aufmerksamkeit bekommt, dass wir es schaffen, auf noch breitere gesellschaftliche Formen zu kommen. Das macht uns finanziell stärker und diese finanzielle Stärke braucht man, wenn man gewisse Dinge umsetzen möchte. Und ja, ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr begeisterte Mitstreiter bekommen, die das Thema spannend finden und sagen, hier muss man noch mehr Aufklärung betreiben und die vielleicht eine andere Idee haben als die Mitglieder, die bis heute dabei sind und sagen, Mensch, habt ihr schon mal daran gedacht? Und das wäre etwas. Also, das wäre so der Wunsch, noch breiter, noch größer zu werden.
Wir nehmen jetzt keinen Unternehmensnamen, aber ich sage jetzt mal, ich sitze hier direkt hier in Frankfurt in Gateway Gardens am Flughafen. Da haben wir ja ein paar ganz große Unternehmen, die dürften sich durchaus da auch angesprochen fühlen. Ist das richtig?
Das ist absolut richtig. Und wie gesagt, wir wollen niemanden ausschließen. Und ich glaube, aber das ist eben auch das Problem, was wir haben. Wir sind klein. Wir müssen es von uns heraus machen. Und wir kennen natürlich auch viele Ansprechpartner gar nicht. Ich glaube aber, wenn jedes Mitglied auch sich als Botschafter versteht und sagt, Mensch, hier gibt es etwas und ist das nicht interessant für dich, da auch mitzumachen? Das wäre toll.
Das hört sich gut an. Herr Schauder, da nehmen wir alle was mit ins neue Jahr. Das finde ich immer gut.
Ja, wunderbar.
Ich bedanke mich bei Ihnen für die spannenden Einblicke, auch persönliche Einblicke. Und bin mir sicher, wir hören hier voneinander noch viel, auch gerne noch mal in einem Folgepodcast zu diesem Format und würde an der Stelle Ihnen ein schönes Weihnachtsfest wünschen.
Danke, das wünsche ich Ihnen auch und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
Absolut. Einen schönen Tag Ihnen. Bis bald.
Bis
Ciao.
bald. Ciao.